Wenn du das Wort von einer Stellung oder einem Stand hörst, woran denkst du dann? Ne? Welchen Stand haben wir? Wir haben ja im Moment in unserer Gesellschaft eine zunehmende Diskussion zwischen einer sogenannten Unterschicht und Oberschicht. Und da gibt es die Oberschicht, die meinen, sie wären die Elite der Menschheit, die nicht möchten, dass ihre Kinder mit denen in die Schule gehen, die aus der Unterschicht kommen. Also unabhängig von Bildungsfragen, von Wissensstand, Intelligenz, spielt keine Rolle. Alleine die Herkunft soll hier entscheiden, welchen Stand ich einnehme in der Gesellschaft und welchen Umgang ich meinen Kindern sozusagen gestatte. Natürlich will ich, dass meine Kinder auch einen vernünftigen Umgang haben, keine Frage. Aber das darf nicht an den gesellschaftlichen Grenzen zwischen Armut und Reichtum ausgemacht werden, sondern es gibt reiche Halunken und es gibt arme Halunken. Und es gibt reiche, vernünftige Leute und auch arme, vernünftige Leute. Und unter den Gläubigen ist das ganz genauso. Es gibt reiche Scheinheilige und auch arme Scheinheilige. Und es gibt reiche Heilige und arme Heilige. Also lasst uns nicht auf die materiellen Dinge schauen, weil die sind völlig uninteressant. Noch niemand hat irgendetwas in sein nächstes Leben mitnehmen können. Dort fängst du bei Null wieder an. Das Einzige, was wir mitnehmen, ist unsere Persönlichkeit. Und die gestaltet sich hier, wird weiterentwickelt. Und ich denke, gerade das ist das Wesentliche und Entscheidende, wenn wir auch heute über den Stand oder die Stellung der Ekklesia reden, im Anschluss an der des Herrn. Und die Enthüllung ist ja ein Buch, wir haben schon öfter darüber gesprochen, das ist interessanter wie jeder Krimi. Ich habe ja früher in meiner alten Religion, in meiner Jugend, gerne Indianerromane gelesen und Kriminalromane und sowas. Ne? Und im Urlaub, die Bibel hatten wir zwar mit, aber mehr als, wie soll ich sagen, pro forma. Ne? Und ich habe mich auch im Urlaub, als ich noch faul in den Urlaub gefahren bin und habe den Bauch in die Sonne gehalten, was ich heute gar nicht mehr verstehe, dass er das gemacht hat. Da habe ich sogar meine Bibel mit an den Strand genommen, um vielleicht zu zeigen, wie heilig ich bin. Und ja, in Wirklichkeit hast du dann Indianerbücher gelesen, weil die waren viel spannender, gell? Und das ist Religion. Heute, seit vielen Jahren, sind wir frei von dieser Religion. Und heute lese ich mit Freude das Wort Gottes, mit Begeisterung oder Begeisterung, wenn das besser gefällt. Und gerade die Enthüllung, ich habe es euch ja schon gesagt, nimmt einen ganz besonderen Stellenwert ein an diesem Punkt, nämlich es liest sich wie ein Krimi, um das Wort mal zu gebrauchen, natürlich im positiven Sinne. Also man wird auf ganz bestimmten Höhenwegen geführt, aber, und das ist mir wichtig, auch am Anfang das zu sagen, wir dürfen jetzt, wenn wir heute auch über den Stand der Leibesgemeinde reden und wenn du dazu gehörst, über deinen Stand und meinen Stand, uns da nichts drauf einbilden, gell? Dass wir sagen, ja, wir sind jetzt die Elite der Menschheit und gehen jetzt da so die Straße runter und sagen, hey, werden wir alles sehen. Also das kann man als Schatz mal machen, aber das ist keine ernsthafte Verhaltensweise für einen Glaubenden, sondern das Gegenteil müsste der Fall sein. Wir müssen demütig werden angesichts dieser Größenordnung, die uns hier vorgestellt wird, weil wir das nicht verdient haben. Niemand von uns hat das verdient. Wer ist hier prädestiniert, König des Alls zu sein? Ne? Von uns niemand. Wenn er uns nicht dazu macht und uns dafür benutzt, dann sind wir alle rettungslos verloren. Gut, so viel zur Vorrede. Wir haben ja die Verse schon mal gehört, um die es heute geht. Und ich will auch gleich einsteigen. Wir finden hier zu Beginn eine interessante Dreiheit in diesen Versen, was Christus betrifft, oder die drei Dinge, die hier genannt sind, von denen uns Gnade und Frieden zugesprochen wird. Ist doch schön, ne? Wenn einer dir einen Brief schreibt und schreibt rein, Gnade und Frieden ist sei dir oder ist dir oder sowas. Ne? Das kommt ja gelegentlich vor. Ich mache das eigentlich auch viel zu wenig. Und hier lernen wir gleich zu Beginn der Enthüllung, dass es heißt, Gnade euch und Frieden sehr positiv zu verstehen. Gnade euch wird ja manchmal falsch verstanden. Also die Gnade Gottes, ne, ist euch und der Frieden Gottes. Und dann heißt es von dem, der ist, der war und der kommt und von den sieben Geistern. Ja, haben wir was mit Geistern zu tun? Ja, da oben im Musikzimmer, also was ist denn im Bastelzimmer, da hängen welche an der Wand. Haben wir was mit Geistern zu tun und von Jesus Christus, also von dem, der ist und der war und der kommt. Wer ist denn das dann? Von den sieben Geistern und von Jesus Christus. Also an der Stelle hier, weil Christus extra aufgeführt wird, müsste ich bei dem, der ist und der war und der kommt, eigentlich den Vater Gott sehen. Noch was vorweg. Es gibt in der Enthüllung an die 30 Begriffe, die für Vater und Sohn gleichermaßen verwendet werden. Ich erinnere nur an Alpha und Omega, Erster und Letzter und Ähnliches. Das wird für beide gleichermaßen benutzt. Herr ist 15 Mal der Vater in der Enthüllung und 3-4 Mal Christus. Verstehst du? Also wir haben hier eine andere Wertigkeit auch in den Begriffen innerhalb der Enthüllung. Also hier müssten wir sagen, dass eher an den Vater zu denken ist im Vers 4. Jetzt sagt jemand, ja, wieso kommen tut ja der Sohn? Der Vater ist noch nie gekommen. Ne? Ja, gebe ich dir völlig recht, das stimmt. Er ist noch nicht gekommen. Aber wenn du die Offenbarung oder Enthüllung zu Ende liest, wirst du merken, dass er kommt. Gell? Nämlich mit dem neuen Jerusalem auf die neue Erde, auf die ganz neue Erde. Und er ist dann nur zusammen mit dem Lämmlein in der Stadt, Tempel und Zentrum, Regierungszentrale, Herrlichkeit, alles was du willst. Also er kommt und zeltet mit den Menschen, steht da. Also muss ich sagen, hier, das passt auf den Vater, weil der kommt auch noch. Aber da musst du noch 22 Kapitel lesen oder 21, bis du dann an der Stelle bist. Und deswegen, weil er im Vers 5 sagt, und von Jesus Christus, berechtigt mich das zu sagen, hier in dieser Dreiheit, es geht um Vater, um sieben Geister und um Christus. Und viel schwieriger ist es, wenn es um die sieben Geister geht. Wer sind die sieben Geister? Ja, mit Geistern haben wir nichts zu tun, gell? Wir versuchen mal in Verbindung mit 2, 3, 4 Bibeltexten, die wir ganz in Ruhe lesen, mal herauszufinden, was sind denn alles Geister? Und dann können wir vielleicht eine Entscheidung treffen. Wie wir den Vers 4 mal gelesen, geht es um sieben Geister. Zu denen komme ich später nochmal. Sieben Geister. Also, es gibt Geister. Wer ist das? In Hebräer Kapitel 1, Vers 14 haben wir den ersten Hinweis dafür. Hebräer Kapitel 1, Vers 14. Das war gestern noch in meiner Bibel. Wo ist das jetzt hier? Hebräer 1, Vers 14. Da wird von den Engeln gesagt, er spricht ja hier in 7 Zitaten aus dem Alten Testament, von den Engeln und von dem Sohn, der eben kein Engel ist, und sagt dann, diese Engel, sie sind alle amtende Geister oder dienende Geister, je nachdem, was du für Übersetzung hast, ausgesandt zum Dienst wegen derer, die die Rettung ererben sollen. Also die Engel werden als Geister bezeichnet, die uns dienen. So könnte man das hier sagen. Also sie sind unsere Diener. Die sagen uns nichts oder lehren uns nichts, sondern sie dienen uns. Das ist ein Unterschied. Die lernen von uns und dienen uns. Aber werden als Geister bezeichnet. Dann im Kapitel 12 im Hebräerbrief, im Vers 23, gibt es noch andere Geister. 12, Vers 23. Da steht hier, die Leibesgemeinde, die einzelnen Glieder, die Glaubenden, du und ich, wir haben uns genaht, der Herausgerufenen, der Erstgeborenen, der Aufgeschriebenen in den Himmeln und Gott, dem Richter aller, und den gerechtfertigt wordenen Geistern der Vollendungsgemäßen. Wer sind die gerechtfertigt wordenen Geister der Vollendungsgemäßen? Vollkommen steht laut bei dir. Also hier handelt es sich doch, wenn wir den Zusammenhang beachten, um Glaubende, die inzwischen ihr irdisches Leben beendet haben und sind in der Himmelswelt an einem ganz bestimmten Platz. Ich will das gar nicht näher ausführen. Und das heißt also, das könnte theoretisch, könnte das auch jemand von uns sein, der jetzt schon beim Herrn ist. Er ist ein vollendungsgemäßer Gerechter, mehr als an die Alttestamentlichen zu denken allerdings hier. Aber das spielt keine Rolle. Also wichtig für unser Thema ist, es sind Menschen gewesen. Jetzt sind das vollendungsgemäße, gerechtfertigt wurdene Geister, die eben vollendet sind. Aber vorher waren das Menschen. Also wir haben Engel, die immer Engel waren, die waren als Geister bezeichnet, und wir haben Menschen, die jetzt ihr irdisches Leben beendet haben und sind sozusagen im Himmel und werden auch als Geister bezeichnet. In Enthüllung 16, wir sind ja bei der Enthüllung, in Enthüllung 16 haben wir ja eine ganz andere Form der Geister, wie uns beschrieben wird, Vers 13 und 14. Und hier sehen wir, dass auch der Satan, der Gegenspieler Gottes, sozusagen eine Nachäffung betreibt in vielerlei Weise. Das ist eine von vielen. Denn hier heißt es 16, Vers 13 und 14. Ich nahm wahr, dass aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des wilden Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kamen wie Frösche. Denn sie sind Geister der Dämonen, die Zeichen tun, welche herausgehen auf die Regenten der ganzen bewohnten Erde zu und sie zusammenführen zum Kampf des großen Tages Gottes, des Allhaltenden. Hier geht es um Harmageddon. Also, der Drache, der Teufel und seine Komplizen produzieren unreine Geister. Das sind also, ist gerade das Gegenteil von den Geistern, die wir bis jetzt besprochen haben. Also die werden auch als Geister bezeichnet. Und wenn du dann auch bei Babylon guckst, in Kapitel 18, dann heißt es, Babylon ist ein Aufenthaltsort jedes unreinen Geistes. Also es gibt eine ganze Menge unreine Geister, die uns begegnen können. Und wir sollen das nicht so weit wegtun, weil auch uns heute können es passieren, dass ein unreiner Geist was von uns will. Aber, ich betone, wer in Christus ist, muss sich davon nicht fürchten, weil wir sind, wenn wir in Christus sind, sozusagen geborgen, weil unreine Geister dann überhaupt nicht an uns rankämen. Trotzdem kann es sein, dass Menschen in unserer Umgebung von unreinen Geistern belastet sind und die dann auch unser Leben eben durch diese Beziehung belasten. Das ist aber ein anderes Thema. Wichtig ist zu erkennen, wenn es hier um sieben Geister geht, die uns Gnade und Frieden zusprechen, dann können das niemals die sein von der Gegenseite. Das ist schon mal klar. Wer könnte das denn jetzt sein? Und ich will euch mal drei Möglichkeiten nennen, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Auslegungen und es gibt drei Möglichkeiten, die in Frage kommen. Und ich habe mir angewöhnt, alles, was einigermaßen biblisch begründbar ist, das darf man auch mal in Erwägung ziehen. Ob du jetzt das eine oder andere bevorzugst, ihr seid ja alle mündig im Glauben und könnt das dann selber entscheiden. Also manche Ausleger sagen, diese sieben Geister sind hochrangige Thronengel. Es gibt zu jedem der Möglichkeiten, gebe ich jetzt eine Überlegung, eine Erwägung, die wir treffen müssen. Also wenn das Thronengel sind, ist die Frage, geht von Thronengeln oder von Engeln vor dem Thron jemals Gnade und Frieden aus für die Leibesgemeinde, für die Glaubenden? Dafür gibt es eigentlich keinen Schriftbeweis, dass Gnade und Frieden von Engeln kommt. Deswegen ist das mit den Thronengeln zumindest fraglich. Also dem könnte ich mich nicht spontan anschließen. Auch wenn inmitten des Thrones noch was beschrieben wird, Kapitel 5, Vers 6, das wollen wir auch lesen, Enthüllung 5, Vers 6. Da geht es um das Lämmlein, da heißt es, ich nahm inmitten des Thrones und inmitten der vier Lebewesen und inmitten der Ältesten ein Lämmlein war, stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte, welches die sieben Geister Gottes sind, ausgesandt hinein in die ganze Erde. Also das Lämmlein inmitten des Thrones hat auch die sieben Geister. Hier im Vers 1 heißt, sie waren vor dem Thron. Sind das dieselben? Sind das andere? Man merkt, wie schwierig das oft ist, das zu entscheiden. Ich könnte mir vorstellen, also ich habe zumindest keine Gegenstimme gefunden, dass das hier dasselbe ist, weil es von dem Lämmlein heißt. Das Lämmlein steht zwar hier inmitten des Thrones, die Geister, von denen heißt es vor dem Thron, aber wenn Gnade und Frieden von ihnen ausgeht, dürfte man vielleicht das Vor und das inmitten nicht ganz so eng auslegen. Das wäre ein Angebot. Also, dass das Engel sind, ist eher unwahrscheinlich. Die zweite Darstellung, die ist schon sympathischer, das werden die meisten von euch gleich auch bestätigen, hoffe ich, weil ihr seid schon viel länger in dem Thema drin als ich, nämlich nach Jesaja 11, Vers 2 gibt es ja den siebenfachen Gottesgeist. Jesaja 11, Vers 2, der da heißt, der Geist Jahwes, dann heißt der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft und der Geist der Erkenntnis und der Furcht, Jahwes. Also Jesaja 11, 2, Überlegung, die Zahl 7 hat es ja mit Vollkommenheit zu tun, ist eine Gotteszahl, also könnte es sein, dass hier die vollkommene Wirkung des Gottesgeistes dargestellt ist in dieser Siebenheit und prophetisch angedeutet bei Jesaja 11. Es könnte also sein, dass diese sieben Geister vor oder inmitten des Thrones die Darstellung dieses vollkommenen Gottesgeistes ist. Das läge für mich am nächsten zunächst mal. Es gibt ja auch noch eine dritte Möglichkeit, und die heißt, dass Ausleger sagen, das ist eine Darstellung des Heiligen Geistes. Ja, damit kann ich auch noch leben, weil wenn wir über Geist reden, dann ist alles, was mit Geist zu tun hat, mit Gottes Geist zu tun hat, in seiner Quelle natürlich der Heilige Geist, keine Frage, das ist das Zentrum überhaupt. Ne? Also wenn es da noch sieben Unterscheidungen gibt, dann können die nur aus diesem Heiligen Geist heraus zu sieben Unterscheidungen geworden sein. So dass man sagen könnte, und in Kapitel 22,6 heißt es ja dann auch noch, er ist der Gott, der Geister, dass man hier sagen könnte, ja okay, das ist eine andere Darstellung des Heiligen Geistes in seiner vielfachen Wirkung. Damit kann ich auch noch leben. Also du merkst, ne, es geht nicht darum zu sagen, es ist so oder so, sondern man muss auch mal sagen können, es könnte so sein oder so, ne, oder beides ist hier und da gültig. Ich bin so weit heute, dass ich nicht mehr so wie früher so dogmatisch sagen könnte, ist genau das, ne, wenn du das nicht so siehst, dann rede ich nicht mehr mit dir, ne, das ist sowieso Unsinn. Also, eine vierte Möglichkeit, die ich aber ausschließe, ist dann das Argument, das ist symbolisch zu verstehen, weil die sieben kommt da in der Enthüllung sehr oft vor. Wir haben 17 verschiedene Siebener in der Enthüllung. Die sieben Geister zum Beispiel, da gibt es sieben Versammlungen, sieben goldene Leuchter, sieben Sterne, sieben Engel, sieben Hörner, sieben Siegel und so weiter. Ne? Also alles, wenn das jetzt symbolisch zu verstehen wäre, die sieben, dann müsste ich auch alle anderen Siebener symbolisch sehen und das kann ich nicht, weil die zum Teil ganz bestimmt sieben sind. Und deswegen pauschal zu sagen, die sieben ist nur symbolisch, wäre mir zu gewagt. Also bleibt übrig in den Überlegungen, wenn es um die sieben Geister geht, siebenfache Darstellung des Gottesgeistes nach Jesaja 11 und Quelle der eine Geist, nämlich der Heilige Geist oder das Geistwesen Gottes überhaupt, er ist ja Geist. Das wäre für mich die schlüssigste Erklärung. Ob es das für dich auch ist, das musst du jetzt selber entscheiden, weil es das Thema interessant ist für dich. Nur, dass du schon mal den Unterschied gehört hast. Das nächste, was hier interessant ist in dem Zusammenhang, ist ja der Begriff Thron. Sie sind vor oder mitten des Thrones. Wir haben also hier das Wort Thron. Da will ich auch noch was zu sagen. Wir wollen uns mal verschiedene Throne anschauen. Im ganzen Neuen Testament kommt das Wort Thron 62 Mal vor. In der Enthüllung alleine steht das 47 Mal, das heißt 15 Mal im ganzen Neuen Testament und 47 Mal in der Enthüllung. Mit Recht sagen manche Ausleger, die Enthüllung ist das Thronbuch der Bibel. Da geht es um den Thron, ja, immer um den Thron. Und wir schauen uns mal ein paar Throne an, um ein Gefühl zu kriegen. Das Thema heißt da Stellung der Ekklesia und das hat damit auch zu tun, auch wenn dir das vielleicht im Moment noch nicht ganz klar ist, ich hoffe, das wird noch so, Und hier im Vers 4 ist es also der Thron Gottes, eindeutig, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Wenn wir gehen jetzt mal durch die Enthüllung durch, so der Reihe nach, da musst nicht viel blättern, fängst vorne an. Und im Kapitel 2, Vers 13, finden wir schon den nächsten Thron. 2, Vers 13, die Worte an die Versammlung Pergamos. Da heißt es, ich nehme wahr, wo du wohnst, dort, wo der, du wohnst dort, wo der Thron des Satans ist, und so weiter. Ja, der hat auch einen Thron, gell? Und wir haben ja gesagt, es ist der Nachäffer Gottes. Und ich habe eine ganze Tabelle gemacht über die Nachäffungen, die der Diabolus, der Satan, der Teufel mit seinen Komplizen, Antichrist und falscher Prophet und was da alles gibt, wildes Tier, was sie alles nachäffen. Auch die Auferstehung zum Beispiel und andere Dinge. Die äffen alles nach. Und schon das Wort Antichrist oder anstatt Christus macht es ja auch deutlich. Also kommt einer, der sagt, ich bin der Christus, gell? Und äfft sozusagen das Original nach und die Leute fallen drauf ein. Also hat er einen Thron. Er hat einen Thron. Im Kapitel 3, Vers 21, der nächste Thron. Jetzt bist du schon dabei unter Umständen. 3, Vers 21. Der Siegende, ihm werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich siegte und mich mit meinem Vater auf seinen Thron setzte. Das ist ja interessant. Bei dir steht wahrscheinlich Überwinder in deiner Bibel. Das ist nicht ganz falsch, aber falsch belegt nach meiner Sicht der Dinge, weil Überwinder, sagen die Brüder oft, das sind keine Leibesglieder. Leibesglieder sind keine Überwinder, die sind mehr als Überwinder, weil Paulus einmal so einen Begriff gebraucht. Deswegen ist das Wort Überwinder für mich ein wenig falsch belegt und da steht ja im Grunde nichts nach das Wort für Sieg. Also das in Griechisch steht da Sieg, das kann man nicht wegmachen. Und auch bei Christus steht Sieg, also immer Nike ist der Sieg. Das finden wir dort. Und jetzt gibt es Siegende, die mit Christus auf dem Thron sitzen, sagt er hier. Siegende, die mit ihm auf dem Thron sitzen. So wie er gesiegt hat und mit seinem Vater auf dem Thron sitzt. Wenn Jesus gesiegt hat und mit dem Vater auf dem Thron sitzt, ist das die gleiche Wertigkeit wie der Siegende, der ein Mensch gewesen ist und mit ihm jetzt auf dem gleichen Thron, in der gleichen Stellung, an derselben Stelle sitzt. Ob ich das verstehen kann oder ob mir das peinlich ist, weil ich bin ja hier so ein elender Mensch noch, ne? Das spielt ja keine Rolle, sondern hier müssen wir überlegen, das Mitregieren, ich erinnere an Paulus, wenn mir in die Zeit reicht, kommen wir heute noch dahin, das weiß ich jetzt noch nicht. Dann, wenn wir mitregieren, wir sind mit erweckt, mit gestorben, sitzen mit und so weiter, kennst du die ganzen Mit-Christus-Aussagen. Wir sitzen mit ihm auf dem Thron, wir sitzen mit ihm dort und regieren, sagt Paulus, nicht Wolfgang. Paulus sagt das. Und die Enthüllung sagt, die Siegenden sitzen mit ihm auf dem Thron, so wie er mit seinem Vater auf dem Thron sitzt. Wer kann denn das dann sein? Da kann ich doch nicht sagen, das sind Leute, die nichts mit dem Christus zu tun haben. Sondern das müssen genau solche Sieger sein, die zum Leib gehören wie wir, auch wenn sie zum Teil aus einer anderen Zeit kommen, die noch vor uns liegt. Weil die, nochmal zum Gesamtverständnis, die Entrückung ist mindestens 3,5 Jahre, bevor der Leib des Christus fertig ist. Da haben wir noch 3,5 Jahre, eine ganze Nachtwache Zeit bis zur 7. Posaune. Und dann ist erst der Leib fertig. Und in dieser Zeit kommen auch noch Siegende hinzu. Da kommen auch Märtyrer dazu aus Israel. Die sind Leibesglieder, das sind Erstlinge für das Lamm und für Gott. Die haben also eine extra Bezeichnung. Also es sind alles Siegende. Du musst jetzt nicht bei den Siegenden unbedingt immer an die Leute denken, die seit 2000 Jahren gestorben sind. Natürlich sind das auch Siegende. Aber wir dürfen das nicht festmachen an solchen, in dieser Einengung, verstehst du? Also hier ist wichtig, das Ergebnis, auf dem Thron zu sitzen, ist nicht für jedermann gedacht. Auf dem Thron sitzen die Regierenden. Und wer regiert? Mit Christus, natürlich sein Leib in allererster Linie. Es gibt noch ein paar, die regieren mit ihm auch, aber die sitzen nicht auf dem Thron, die stehen davor. nämlich die 144.000. Und das ist eine andere Stellung, auch wenn die regieren, aber das Regieren, auf dem, während man auf dem Thron sitzt, ist was ganz Besonderes. Das ist nämlich Teilhabe an der Wesenhaftigkeit Gottes. Und damit bin ich Teil des Vaters, des Sohnes und des Gottesgeistes und muss ein Glied am Leibe des Christus sein. Das würde das gar nicht gehen. Also sind die Siegenden in der Enthüllung, zumindest an dieser Stelle, auf jeden Fall Leibesglieder, auch wenn sie zu einer anderen Zeit zum Leib dazugekommen sind. Versteht ihr? Es gibt also jetzt einen Thron, auf dem Vater, Sohn und Sieger sitzen. Das ist eine ganz besondere Stellung. Das sind schon drei verschiedene Sachen. Wir sind ja bei dem Thron. Im Kapitel 3, Vers 21, da sind wir ja gerade, gibt es also die wesenhafte Einheit zwischen denen, die da drauf sitzen. Im Kapitel 4, das will ich jetzt nicht alles lesen, nur erwähnen, wird der Thron Gottes in seiner Lichtdarstellung geschildert. Wir lesen nur einen Vers daraus, Enthüllung 4, Vers 4, weil hier noch was zusätzlich betont wird. Und jetzt wirst du auch gleich die Unterscheidung merken. In Enthüllung 4, Vers 4, da heißt es, im Rings des Thrones, nämlich des Thrones, von dem wir gerade reden, dieses Herrlichkeitsthrones, wo Gott sitzt und das Lämmlein und die Leibesglieder, im Rings dieses Thrones waren 24 Throne. Und auf den 24 Thronen saßen Älteste, umworfen worden mit weißen Gewändern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Ja, wer ist denn das jetzt? Ne? Jetzt haben wir noch 24 Throne um den Thron rum. Also das sieht herrlich aus. Ich habe das in einer PowerPoint-Präsentation mal zusammengestellt, und dann dass man das mal sieht, wie das da wirkt. Ein Regenbogen um den Thron rum, also eine ganz herrliche Darstellung. Jetzt gibt es also noch Throne in der Enthüllung, wo 24 Älteste sitzen. Es ist nicht unser Thema, heute zu klären, wer das ist, weil da gibt es auch von da bis da alle möglichen Meinungen. Eine ganz markante ist, dass die Ausleger sagen, das ist die Gemeinde, die Darstellung der Gemeinde. Es gibt in der Gemeinde Älteste, also müssen die 24 Ältesten die Gemeinde repräsentieren. Das ist eine sehr gängige Form, die ich aber überhaupt nicht so unterstützen kann, weil die 24 Ältesten haben nach meiner Sicht der Dinge ganz andere Aufgaben. Aber ist nicht unser Thema heute. Jedenfalls, wir sind ja beim Thron. Da gibt es also auch noch Throne. Wir haben Gottes Thron, wir haben den Thron, wo Gott, Sohn und Glieder sitzen. Wir haben den Thron des Satans, wir haben die Throne von den 24 Ältesten zum Beispiel. Dann, wenn wir weiter hinten lesen, in der Enthüllung, im Kapitel 6 bei den Siegelgerichten, ich lese nur den Vers 16, da ist zwar im Grunde oft derselbe Thron, aber hat eine andere Bedeutung. Ja, es ist von den Leuten, die da auf der Erde in Gerichte kommen, in Siegelgerichte, sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lämmleins. Und nochmal, immer wenn in deiner Enthüllung Lamm steht, muss Lämmlein hin, ne? Weil Lamm ist falsch. So, was passiert hier? Das sehen die Leute auf dem Thron einen sitzen, vor dessen Angesicht sie Angst haben. Also ich muss sozusagen von hier dahin gucken können und muss den Thron sehen. Das ist eine ganz besondere Situation. Also wie will ich Angst haben vor einem, der auf dem Thron sitzt, wenn ich den nicht sehe? Ne? Sie sehen hier den auf dem Thron und wollen sich vor dem verbergen. Also hier haben wir den Gottesthron zu dieser Zeit als Gerichtsthron in seiner Funktion. Also wir haben ja in der Bibel so die Doppelbotschaft oft, wie Paulus sagt, der Rauch ist für die einen der Geruch zum Sieg und der anderen zum Tod. Ne? Also die gleiche Botschaft hat zwei Ergebnisse. Und das ähnlich ist das auch hier. Also es gibt Leute, die sehen den Thron. Wenn wir den sehen würden, würden wir uns vielleicht freuen, gell? Weil wir, wie Stefan das macht, dann da hingucken und plötzlich sagst, ach, es ist herrlich. Ne? Und die Feinde, die Ungläubigen, die sagen, oh, was ist das? Das ist schrecklich. Ne? Also man hat hier das gleiche Bild, aber zwei verschiedene Wirkungen. Hier ist also dieser Thron Gottes eindeutig in seiner Gerichtsfunktion geschildert. Und jetzt ist es interessant, das will ich nicht lesen, nur erwähnen, in Kapitel 7, 8 und 14 finden wir die Darstellung, dass vor diesem Thron eine Volksmenge steht, im Kapitel 7. dass vor diesem Thron ein Engel steht im Kapitel 8, der im Rosenaltar bedient und den Gebeten der Heiligen sozusagen Rosenwerke zufügt. Ihr kennt meinen Begriff, der Turbo-Engel, sage ich immer, der die Gebete noch beschleunigt oder wertvoller macht. Und im Kapitel 14 noch einmal 144.000, die vor dem Thron stehen. Und hier ist es der Thron der Gnade, weil die Volksmenge ist im Himmel und gerettet. Die Gebete sind zur Verherrlichung Gottes und die 144.000 sind auch im Himmel und haben Regierungsaufgaben. Und das ist ein Gnadenakt Gottes. Also hier ist der Thron der Gnade im Gegensatz zum Kapitel 6, wo dieser Thron Gericht schon mal ausübt, vor dem Endgericht sozusagen. Also der Gerichtsausdruck und der Gnadenausdruck des Thrones, desselben Thrones, das finden wir also auch hier in der Enthüllung. Wenn wir nach Kapitel 16 gucken, da wird es ja langsam kritisch. Kapitel 16 im Vers 10. Da finden wir noch einen Thron. Wir haben ja schon den Thron Satans gehabt. Den Thron Satans. Und hier im Vers 17, Kapitel 16 heißt es: Und der siebente Engel goss seine Schale auf die Luft aus. Und es kam eine große Stimme aus dem Tempel des Gottes heraus, die sagte: Ist verkehrt, ne? Bin ich richtig hier? 16,10, ich habe einen falschen Vers, 16,10. Also, der fünfte Engel goss seine Schale auf den Thron des wilden Tieres aus und seine Regentschaft wurde verfinstert und sie zerbissen ihre Zungen verpeilen. Ja, also ist schon eine ziemlich schwierige Beschreibung hier. Aber wichtig ist für das Throngeschehen. Also der Nachäffer hat nach wie vor einen Thron, also das wilde Tier. Wir müssen ja wissen, das wilde Tier kommt ja zweimal, erst als eine Art Weltregierung im Grunde, das verschwindet und dann kommt das, als sagt die Bibel, als Achter wieder. Also dieser Achte ist der Antichrist, der Stadtchristus, der Ungerechte oder Gesetzlose, je nachdem. Also nach seiner Auferstehung. Das eine Haupt wird er geschlachtet, dann tut das Tier wieder auferstehen, in Nachäffung der Auferstehung Jesu. Kommt dann wieder und dieser Thron des wilden Tieres, der hat also auch Weltherrschaft, wird verfinstern, heißt hier in Enthüllung 16. Der Thron des wilden Tieres als Nachäffer. Ja, also geht das durch die Enthüllung weiter. Interessant ist jetzt noch, um die Unterschiede deutlich zu machen, Kapitel 20, Vers 4. Kapitel 20, Vers 4. Da lesen wir noch was zu dem Thron. Oder Thronen, da heißt es, ich nahm Throne, Mehrzahl war, und sie setzten sich auf sie, und es wurde ihnen Urteilsvollmacht gegeben. Und ich nahm die Seelen derer wahr, die wegen des Zeugnisses Jesu und wegen des Wortes Gottes mit dem Beil enthauptet worden sind. Und die, welche nicht das wilde Tier anbeteten, aber auch nicht sein Bild, und die nicht das Mahlzeichen auf ihre Stirn annahmen und auf ihre Hand, sie leben und regieren mit dem Christus 1000 Jahre. Hier gibt es also noch Märtyrer, die Throne einnehmen. Haben wir vorhin schon mal gehabt mit den Thronen. Also viele Throne, auf denen Gerechte sitzen, gibt es auch noch. Unbesehen jetzt von der Einordnung, das wäre zu kompliziert. Das passt auch nicht zum Thema heute Morgen. Also das ist auch noch eine Unterscheidung. Und dann gibt es noch den Thron, der ganz wichtig ist, in Kapitel 20, Vers 11 und 12, über den ja auch viel unterschiedliche Meinungen es gibt. Da heißt es, und ich nahm einen großen, weisen Thron wahr, und den, der auf ihm sitzt, von dessen Angesicht weg flohen die Erde und der Himmel, und kein Aufenthaltsort wurde in oder für sie gefunden. Und ich nahm die Gestorbenen wahr, die Großen und die Kleinen stehen vor dem Thron und Buchrollen werden geöffnet und ein anderes Buchrollen wird geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Gestorbenen werden gerichtet aufgrund des in den Buchrollen geschriebenen gemäß ihren Werken. Also der Gerichtsthron, der große weiße Thron, den manche am Beginn des Millenniums sehen, andere am Ende des Millenniums. Da gibt es also die unterschiedlichsten Ansichten. Nach meiner Sicht der Dinge, so wie es die Enthüllung beschreibt, kommt der nach dem Millennium, weil ich gehöre zu denen, die sagen, die Textfolge, auch in der Enthüllung, ist mehrheitlich auch die Zeitfolge. Es gibt nur für mich einen einzelnen Punkt, über den wir vielleicht gelegentlich reden, wo man das nicht sagen kann, aber da muss das dastehen. Also wenn mir das Wort das nicht sagt, kann ich die Textfolge nicht, oder die Zeitfolge, die ich mir vorstelle, und die Textfolge nicht so verändern, dass das für mich passt. Wer entscheidet denn jetzt, wie die Ordnung ist in der Enthüllung? Das Kapitel 20 findet das jetzt nach dem Kapitel 21 statt. Also ist vorher 21, dann 20 oder vorher 11 und dann 12. Ne? Wer will denn sagen, welche Ordnung es da gibt? Also das ist reine Willkür oft. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir die Textfolge nur dort ändern, wo es direkt geschrieben steht. Dann kann ich das machen. Wenn also Ereignisse geschildert werden, die offensichtlich später stattfinden, entweder ist es eine Vorwegnahme dieses Ereignisses oder ich muss eben dann sagen, das, was da steht, passiert erst später, weil das geht nicht anders, weil da gibt es noch einen Bibeltext, wo steht, dass das nicht geht. Aber willkürliche Änderungen von Abläufen, das lehne ich ab, weil für mich ist Gott ein Gott der Ordnung, der hat schließlich den Text geschrieben oder hat ihn schreiben lassen und ich glaube nicht, dass er was aufgeschrieben hat, was wir erst noch sortieren müssen. Ich denke, er hat es vorher sortiert. Und jetzt brauchen wir nur noch lesen, was da steht. Das ist mir also wesentlich sympathischer. Gut, dabei soll es belassen. Man könnte über Throne noch viel sagen. Nur damit ihr auch mal versteht, es sitzen auch andere auf Thronen. Nicht nur die Leibesgemeinde, keine Frage. Aber das ist eben dann ein anderer Thron. Der Thron Gottes, und das ist mir wichtig, der Thron Gottes, wo Gott und Christus sitzen, ist nur für Leibesglieder gedacht und nicht für Märtyrer, die noch auf anderen Thronen sitzen oder für die 24 Ältesten, wer immer das auch sein mag, ist ja nicht unser Thema heute, dann das müssen wir unterscheiden. Deswegen ist es jetzt auch, und das ist ja meine Brücke, die ich versuche zu bauen zwischen den unterschiedlichen Ansichten, deswegen ist es jetzt auch nicht mehr so schwierig zu sagen, diese Sieger müssen Leibesglieder sein, weil die sitzen auf diesem Thron des Siegers und des Gottes. Und deswegen gehören die zum Leib. Die anderen Sieger, die es auch noch geben mag, die extra Throne haben, werden doch auch extra genannt. Die sitzen auf anderen Thronen, das steht doch dabei. Also das ist für mich das Wichtige daran. Also es soll kein Kriterium sein, dass da Überwinder steht oder Sieger, das bessere Wort Sieger, um jetzt zu sagen, da haben wir nichts mit zu tun. Ne? Das ist mir zu einfach. Oder zu nicht einfach, ist es ja doch, ist ja so einfach, dass mancher das ja nicht so einfach versteht. Also es steht da, dass es so ist, weißt du, und die anderen haben extra noch einen Thron. Und deswegen ist für mich der Thron eben auch der Thron für die wesenhaft göttlichen, und das ist der Leib und niemand anders. Gut, also du siehst schon, welche Stellung die Leibesgemeinde natürlich hat, auch in der Enthüllung. Sie sind ja, ich hatte ja gestern ein Bibelseminar über noch mehr aus der Enthüllung, den ganzen Tag, und da kamen natürlich auch die Gedanken mit auf, dass man gesagt hat, ja, die Enthüllung ist ja was für Israel, was geht uns das an, ne? Und so, das ist so die Standardmeinung oft, die ich da immer wieder höre. Und dann muss man mal ganz systematisch klar machen, dass die Enthüllung für die Leibesgemeinde nicht den Sinn hat, dass wir davon betroffen sind, sondern dass wir diejenigen sind, die die Ausführenden sind in der Enthüllung. Das heißt, wir sind die Handelnden und die Empfänger dessen, was da alles passiert, sind andere, das ist schon klar. Aber deswegen kann ich die Enthüllung aber nicht ablehnen, wegmachen und sagen, die geht uns nichts an. Sie ist die Vervollständigung des Wortes Gottes. Paulus hat es in Kolosser 1, 24 und 25 gesagt, dass er das Wort Gottes vervollständigt. Ohne die Enthüllung ist es nicht vollständig. Erst mit der Enthüllung ist es ein vollständiges Wort. Und ich glaube ja, auch wenn es gefährlich ist, dass der Engel, von dem hier die Rede ist, sein Engel ist, dass das wahrscheinlich der auferstandene Paulus ist, weil die Offenbarung mit einem Paulusgruß endet. Und es gibt noch drei andere Hinweise auf ihn in der Enthüllung. Aber das ist kein Kriterium. Wichtig ist, dass die Leibesgemeinde in der Enthüllung ständig vorkommt. Und deswegen muss ich wissen, was da abläuft, weil ich ein Teil davon bin. Und deswegen interessiert mich das. So, wenn ich so auf die Uhr gucke, müssen wir hier mal mit der Stellung des Christus langsam aufhören. Das haben wir nämlich schon besprochen und deswegen hat der Reinhold vorhin mit Recht gesagt, darüber hätte ich schon mal gesprochen, das stimmt. Nämlich in der Darstellung des Christus in der Enthüllung, vielleicht erinnerst du dich an das Thema, da haben wir den Vers 5 behandelt, nämlich, dass er der Zeuge ist, der Treue, der Erstgeborene, der Gestorbenen, der Anfängliche, der Regenten oder Könige und haben das ausführlich begründet, warum das so ist. Deswegen kann ich mir das heute natürlich sparen, wichtig ist in dem Zusammenhang, dass hier von dem Christus, der das ist, als dem Lamm gesprochen wird. Nämlich der Christus, der treue Zeuge und der Erstgeborene aus den Gestorbenen, das war nur das Haupt, Christus selber. Und da hat Johannes ihm gesagt, das ist das Lamm Gottes, das die Verfehlung des Kosmos aufhebt. In Johannes Kapitel, ich habe es irgendwo stehen, ich finde es jetzt nicht. Ah, ihr kennt die Stelle doch. Also, als er zur Taufe kam, da hat Johannes gesagt, siehe das Lamm Gottes, welches die Verfehlung des Kosmos aufhebt. Also, Aireo steht da, erhebt sie auf. Wenn sie aufgehoben ist, ist er nicht mehr dort. Und damit ist der Kosmos frei von Sünde. So einfach ist das. Und da ist es das Lamm. Und das finden wir ja wieder. Diese Bezeichnungen sind eindeutig auf das Haupt beschränkt. Aber er ist ja in der Enthüllung nicht nur Lamm, sondern eben auch Lämmlein. Und das Lämmlein haben wir besprochen hier, auch damals bei dieser Darstellung des Christus. Gut, und damit kommen wir jetzt nochmal zu uns oder zur Leibesgemeinde im Vers 6. Da heißt es doch, und er machte uns, ist auch ein kritischer Vers für all jene, die meinen, das Ganze gilt nur Israel. Und jetzt müssen wir genauer hingucken, was da steht. Er machte uns, wer sind die uns? Zur Regentschaft und zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm ist die Herrlichkeit und die Haltekraft hinein in die Äonen der Äonen. Amen. Gut. Er machte uns, der Johannes schreibt das ja, sagt das von sich. Glaubst du, dass Johannes ein Leibesglied war? Gehört er zum Leib des Christus? Also ich glaube, dass das so ist, auch wenn der vielleicht im Millennium noch andere Aufgaben hat. Wir dürfen den Leib des Christus nicht so eng sehen, weil Jesus ist doch jetzt schon überall. Gell? Also der Christus ist jetzt schon überall. Er kann gleichzeitig in dir sein und in mir und in einem, der in Australien wohnt. Und der kann am Ende des Universums sein. Also Christus kann überall sein. Wir haben nur ein Problem, uns das vorzustellen. Uns fehlt ja die vierte Dimension. Also ich kann nicht gleichzeitig zu Hause und hier sein, das geht nicht. Aber wenn ich Teil des Christus bin in der Vollendung, kann ich das. Ich kann also auch überall gleichzeitig sein, weil ich ein Teil von ihm bin. Wie das geht, das weiß ich nicht. Also das wäre mir vielleicht, die Quantenphysik ist ja auf einem guten Weg, uns gewisse Erklärungen zu liefern, aber die sind alle auch noch zu schwach, um das Gottesbild auszudrücken. Also er machte uns. Ich denke, der Johannes spricht von denen, die dem Christus gehören, im weitesten Sinne. Ich komme ja sehr weit entgegen, auch meinen Geschwistern und Brüdern, die sagen, die Enthüllung geht nur Israel was an. Aber wir werden jetzt gleich noch 3, 4 Texte lesen, die dir helfen können, diesen Gedankenunterschied besser zu verkraften oder zu verstehen. Also er machte uns zur Regentschaft, zur Basileia. Wer regiert denn in und mit dem Christus? Er machte uns zur Regentschaft, zur Königsherrschaft. Das ist doch der Leib des Christus in seiner Vollendung. Was haben wir denn gelernt? Bei der 7. Posaune. Wir lesen mal die 2 Verse und Enthüllung 10, Vers 7. Die kennt ihr alle schon. Enthüllung 10, Vers 7. Wird gesagt, was passiert bei der 7. Posaune, da heißt es in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er im Begriff ist zu posaunen, wird auch das Geheimnis Gottes zum vollen Ende gebracht, vollendigt, wie er es seinen Sklaven und Propheten evangelisiert hat. Also bei der 7. Posaune wird das Geheimnis Gottes vollendet. Kapitel 11, Vers 15, wenn du umblätterst, steht dann, was da passiert. Und der 7. Engel posaunte und es wurden große Stimmen im Himmel, die sagten, die Regentschaft, die Basileia des Kosmos wurde unserem Herrn und seines Christus. Und er wird regieren hinein in die Äonen der Äonen. Die Regentschaft, die Basileia, ist des Kosmos ist dem Herrn und seinem Christus. Das ist der Vater und Sohn angesprochen, eindeutig. Hier ist so eine Stelle, wo Herr auf den Vater gemünzt ist. Und jetzt lernen wir hier, dass Johannes sagt, er machte uns zur Regentschaft. Ja, welche Regentschaft denn? Gibt es jetzt mehrere Regentschaften oder gibt es nur eine Regentschaft? Die Regentschaft, die hinein in die Äonen der Äonen regiert. Also das Königtum, das wird euch vielleicht vertrauter. Dieses Königtum, um das hier die Rede ist, was die Leibesgemeinde zusammen mit dem Christus einnimmt, weil bei der siebten Posaune der Leib vollendet ist, ist das Königtum, die Regierung, das entscheidende Gremium. Es gibt kein anderes. Und wenn der Johannes sagt, wir gehören zu dieser Regierung, muss er ein Glied am Leibe des Christus sein. Es waren ja die Ersten, die er sich geholt hat, nämlich auch seine Jünger und die Apostel und so weiter. Also wir können die nicht vom Leib trennen. Natürlich, jetzt sagst du, ja, wieso Priester, ne? Und zu Priestern, und das ist der Knackpunkt. Da sagen die Brüder, Priester gab es nur in Israel, wir sind keine Priester. Moment, ganz langsam, bleib ganz ruhig. Ne? Wir wollen mal schauen, was die Bibel uns dazu sagt, wie das mit dem Priester ist. Da gibt es eine interessante Prophetie im Sahaja. Freut sich noch Reinhold, ne? Muss ja auch mal das Alte Testament drankommen, gell? Und im Sahaja Kapitel 6 wird auf den Christus prophetisch etwas gesagt. Ich lese es euch vor, muss nicht lange blättern, aber das ist freiwillig. Also, und ja, es ist so, spricht ja wie der Herrscher, der Heere. Siehe, ein Mann, Spross ist sein Name, wer wird denn das wohl sein? Und aus seiner Stätte wird er sprossen und er wird den Tempel Jahwes bauen. Der Spross ist ein Hinweis auf Christus, das ist eindeutig, da müssen wir nicht diskutieren. Dass er den Tempel Jahwes baut, das muss man heilsgeschichtlich differenzieren, weil der Tempel Jahwes ist auch die Gemeinde. Es gibt auch einen wirklichen Tempel, es gibt ja 5 Stück, ne? Und welcher ist das jetzt? Das kann jetzt nicht das Thema sein. Auf jeden Fall ist das auch nicht der springende Punkt für die Priesterschaft, sondern du musst mal den Vers 13 lesen, was da noch passiert. Im nächsten Vers heißt es nämlich, er wird den Tempel Jahwes bauen, ja, haben wir schon festgestellt, und er wird Hoheit tragen und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen, eben dieser Spross, dieser Christus. Und wird Priester sein auf seinem Thron. Aha. Also dieser Sahaja-Prophetie vereint das Königtum und das Priestertum in Christus. Da gibt es noch einen, gell? Also die Bibelkenner, da klingelt es gleich. Denkst mal an den Hebräerbrief, wo von dem König-Priester Melchisedek gesprochen wird und die Vorbildfunktion im Alten Testament. Was war denn der? War der nicht auch König und Priester gleichzeitig und ein Bild auf Christus? Willst du das wegmachen? Ist der Christus kein Priester? Oder nur seine Leibesglieder nicht? Tue ich die jetzt da rausnehmen? Also die sind nur Könige, Priester sind die nicht. Ja, okay, jetzt könntest du immer noch im Zweifel sein. Ich bin ja noch nicht fertig, gell? So, und jetzt lesen wir im Psalm 110, Vers 1 und Vers 4. Da sagt das Wort, treue Wort Jahwes zu meinem Herrn, die Stelle ist ja bekannt, sitze zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Das können wir noch verstehen, das ist gängiges Bibelwissen. Und im nächsten Vers, Vers 4, im übernächsten, also 1 und 4, da heißt es, geschworen hat Jahweh und es wird ihm nicht gereuen oder er wird nicht umgestimmt, du bist Priester für Äonisch nach der Weise Melchisedeks. Ja? Also, der König ist auch Priester, das ist prophetisch so vorhergesehen, das spricht auch das Neue Testament so aus. Paulus ist der gleichen Meinung. Und jetzt lesen wir noch 2 Verse von Paulus und von Petrus. Und dann können wir noch einen Augenblick drüber nachdenken, so viel Zeit haben wir. In 1. Petrus 2, Vers 5 und 9 finden wir dazu noch was. Und jetzt sagen diejenigen, die sagen, Leibesgemeinde sind keine Priester, sagen dann, ja, der Petrus spricht ja auch nicht von uns, sondern das ist ja die Reichslinie oder die Israel-Linie, was es da alles gibt. 1. Petrus 2, Vers 5. Da geht es um den lebenden Tempel, die lebenden Steine. Ihr werdet auch selber aufgebaut als lebende Steine, als geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Schlachtopfer hinaufzubringen, Gott wohl annehmbar in Christus Jesus. Ihr werdet aufgebaut zum geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft. Wer sind denn die ihr? Das sind wahrscheinlich Israeliten, den Petrus gepredigt hat, und die haben mit der Leibesgemeinde nichts zu tun, sagt man. Ich glaube das nicht. Wenn du Vers 1 liest, an wen der Petrus geschrieben hat, da ist zum Beispiel auch Galatien dabei. Da schreibt an Kleinasien, an die Leute, die in Kleinasien wohnen, dass das Gebiet von dem Petrus größer war. Der ist noch nach Norden weitergegangen, nach Osten, als der Paulus, das ist bekannt. Aber dass der Petrus jetzt völlig fremden Leuten schreibt, die von Paulus keine Ahnung haben, das hat der Petrus selber bestätigt. Jetzt gucke mal in 2. Petrus 3, Vers 15, da steht das nämlich. Und der Text wird geflissentlich übergangen von denen, die sagen, die Leibesgemeinde sind keine Priester. Die haben mit Priesterdienst nichts zu tun. Das ist schlichtweg falsch. Vers 15 heißt es, und erachtet die Langmut unseres Herrn als Rettung, sagt Petrus zu den Leuten, an die er schreibt, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch gemäß der ihm gegebenen Weisheit schrieb. Also der Petrus sagt, euch hat schon mal Paulus geschrieben und jetzt schreibe ich euch genau dasselbe. Also sind das doch keine anderen Leute. Und wenn der Petrus die Leibesgemeinde als Priester bezeichnet, macht das Paulus nicht auch? Dann lesen wir Römer 15, Vers 16. Da sagt Paulus, ich diene priesterlich am Evangelium für die Nationen. Und wenn wir das alles zusammen sehen und wissen, was die Aufgabe eines Priesters ist, nämlich die Verbindung herzustellen zwischen Menschen und Gott, um es mal ganz grob auszudrücken, ist das genau die Aufgabe der Leibesgemeinde. Nämlich, was ist unsere Aufgabe? Das Ganze alles ins Leben zu zeugen als Teil von dem Christus. Und wenn ich ein Teil des Christus bin, der selber König und Priester ist, was unstrittig ist, dann muss die Leibesgemeinde auch königliche und priesterliche Aufgaben ausführen. Und somit fließen Petrus, Paulus, Johannes, Jakobus, die Enthüllung zusammen auch in ihren Begriffen, was die Bedeutung der einzelnen Begriffe für die Ekklesia bedeutet. Und das ist für mich das eigentlich Große, wenn ich die Enthüllung lese, denn Paulus hat gesagt zum Timotheus, in 1. Timotheus 2, Vers 5, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, und das ist Christus. Und das wird so sein bis ans Ende der Äonen, nämlich nach der Enthüllung. Das füge ich jetzt hinzu, zum Schluss, nach der Enthüllung muss ja alles in das neue Jerusalem hinein. Bis es alles in die Gottesherrlichkeit gekommen ist, sogar die Nationen, die draußen sind, die Hure, die Hunde, die müssen von den Blättern der Bäume essen, damit sie geheilt werden. Und dann ist alles in der Stadt. Dann ist alles göttlich, Licht und Liebe, weil in der Stadt ist keinerlei Finsternis. Das Lämmlein und die Herrlichkeit Gottes ist dort das Licht. Da gibt es nichts Schlechtes mehr. Und da Paulus sagt in 1. Korinther 15, 28, Gott wird allen alles sein. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen 1. Korinther 15, 28 und Enthüllung Kapitel 22? Das ist für mich genau dasselbe, nur mit anderen Worten. Das Ende ist die Herrlichkeit Gottes, und zwar für alles und jeden. Selbst der Feuersee ist leer gemacht und existiert nicht mehr. Der zweite Tod, den gibt es nicht mehr. Das ist das herrliche Ziel, was uns die Enthüllung vor Augen führt. Und wenn du ein wenig dir Mühe gibst und bereit bist, den Worten der Enthüllung zu folgen, so wie sie geschrieben sind, dann wirst du mit großer Freude feststellen, dass wir Teil von all dem sind, ausführende Funktion als Teil des Lämmleins, des Christus, des Königs und Priesters auf dem Thron Gottes bis zum Ende der Äonen. Und das ist ein wunderbares Ziel für uns alle. Amen. Amen.